Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Eine Studie macht heute neuen Mut, eine Studie über die Immunität nach Covid-19.
Also die bringt eigentlich ganz erfreuliche Ergebnisse, kann man sagen, weil nach dieser Studie haben die meisten Menschen, die Covid-19 einmal überstanden haben, noch Monate danach Antikörper im Blut. Und zwar, wenn man das jetzt genau sagt, mindestens 5 Monate danach.
Mindestens 5 Monate, aber was ist dann und was bedeutet das für die Entwicklung eines Impfstoffs? Das klären wir heute mit der Medizinjournalistin Christina Sartori. Zynisch gesagt ist er eigentlich ganz froh, jetzt nicht mehr besonders zu sein in der Pandemie.
Bisher war ich, glaube ich, Avantgarde, wenn ich im Winter irgendwie eine Maske in der U-Bahn trug oder mein Desinfektionsmittel in Täschchen dabei hatte. Und jetzt ist das absolute Mainstream. Das macht ja jeder. Insofern habe ich natürlich einen Teil meiner Besonderheit jetzt verloren, womit ich ganz gut leben kann.
Andreas Wenderoth bezeichnet sich selbst als Hypochonder, ist also sehr sensibel, wenn es ums Thema Krankheiten geht. Was ihn so positiv stimmt, auch das hört ihr in diesem Podcast. Und morgen ist Halloween, die Straßen leer, ja, wegen Pandemie. Zum Glück gibt es aber die Wissenschaft, die sich mit Zombies, Monstern und Co. beschäftigt. Und auch da haben wir heute einen Blick drauf. Der Update-Podcast an diesem Freitag. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Bin ich immun? Oder kann ich mich mit dem Coronavirus ein zweites Mal infizieren, wenn ich schon mal Covid-19 hatte? Die Frage interessiert viele. Jetzt gibt's eine neue Studie, die in einem renommierten Fachmagazin Science veröffentlicht wurde. Wir schauen sie uns gemeinsam mit Christina Sartori, Medizinjournalistin, an. Was bringt die neue Studie an neuen Informationen zum Thema Immunität?
Also die bringt eigentlich ganz erfreuliche Ergebnisse, kann man sagen, weil nach dieser Studie haben die meisten Menschen, die Covid-19 einmal überstanden haben, noch Monate danach Antikörper im Blut. Und zwar, wenn man das jetzt genau sagt, mindestens 5 Monate danach. Und zwar neutralisierende Antikörper. Das sind solche Antikörper, die im Laborversuch tatsächlich dem Virus was anhaben können, also es richtig ausschalten können. Da sind jetzt immer noch einige Dinge ungeklärt und es ist alles nicht hundertprozentig sicher. Aber erstmal scheint es doch in die Richtung zu gehen, in den 5 Monaten nach Covid-19, da kann der Körper sich wehren.
Man kann sich in der Zeit also nicht noch einmal neu infizieren, ja?
Also ganz hundertprozentig sicher ist man sich da immer noch nicht. Weil man kann ja schlecht einen Menschen, der jetzt mal Covid-19 gehabt hat, nach einem Monat absichtlich versuchen zu infizieren. Das ist ethisch einfach nicht vertretbar. Also guckt man, ob die Antikörper, die der hat, im Labor, in der Petrischale oder in der Zeltkultur, ob die da wirksam sind gegen das Virus. Und dann hat man auch Tierversuche gemacht und da konnte man zumindest Affen nicht erneut infizieren. Jedenfalls nicht für eine gewisse Zeit. Das ist ja erstmal alles gut und geht in die richtige Richtung. Man weiß aber nicht, wie es bei den vielen Menschen ist, die Covid-19 hatten, aber nichts davon gemerkt haben, also keine Symptome hatten. Das gibt es ja ganz recht häufig. Solche Patienten wurden in der Studie hier nämlich nicht untersucht. Da könnte es nochmal anders sein. Also bei denen ist der Schutz eventuell schwächer oder kürzer, das weiß man nicht.
Aber korrigier mich, es gab doch Berichte von Reinfektion. Was ist mit denen?
Also das waren bisher nur einige wenige Einzelfälle, das mal vorweg. Und hier in der Studie war es auch so, dass nur bei 3 von 120 Teilnehmern, wo man genau geguckt hat, dass da nach 5 Monaten diese Antikörper eben nicht mehr aktiv waren. Also die haben nicht mehr das Virus neutralisiert. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass die sich erneut infizieren könnten, weil wir haben ja noch andere Teile des Immunsystems, die uns schützen können als diese neutralisierenden Antikörper. Aber man weiß das nicht. Also es heißt jetzt nur, auch diese Teilnehmer könnten sich theoretisch erneut infizieren. Aber man weiß nicht, ob es wirklich so ist.
Selbst wenn dann viele nach Covid-19, sagen wir mal, für 5 Monate immun sind, ist so richtig lange und so richtig toll klingt das natürlich nicht.
Nee, aber zum Trost, die 5 Monate sind ja ein Mindestzeitraum. Also die Forschenden wollen jetzt auch weiter gucken, noch ein paar Monate später, was in den Monaten danach geschieht, ob und wie stark dann diese Antikörperzahl abnimmt. Und die Studie ist auch eine gute Nachricht für die Impfstoffforscher, weil die zeigt, dass die meisten eben nach einer Covid-19-Erkrankung ganz schön viele Antikörper bilden. Da hat man schon sehr viele gefunden. Obwohl ja das Virus über die Nase oder den Rachen in den Körper gelangt. Und das ist eigentlich kein guter Ort, um das Immunsystem zu aktivieren. Und man glaubt jetzt, Eine Impfung, die in den Muskel gespritzt wird und die eigentlich besser das Immunsystem aktiviert, die könnte also zu noch mehr Antikörpern führen. Von daher ist das eigentlich doch eine gute Nachricht für die Impfstoffforschung.
Also klingt schon mal gut, aber bis zur Impfung oder bis zum Impfstoff, bis der da ist, ist es noch eine Weile. Bis dahin soll das Virus ja ausgebremst werden, haben wir gemerkt. Ab Montag müssen wir deswegen auf Restaurants, Kinos, Theater, Sportstätten verzichten, weil dicht. Da gibt es jetzt die Idee, dass Schnelltests helfen könnten, so etwas zu vermeiden, die Infektion weiter hochzutreiben, weil man dann einfach alle, die ins Kino wollen, direkt davor einmal testen könnte, anstecken oder nicht die Leute. Geht das denn? Was ist da die Lösung?
Also Schnelltests, die so eine Viertel oder eine halbe Stunde dauern und die dann zeigen, ob man jetzt gerade ansteckend ist, die gibt es schon, das stimmt, da gibt es mehrere Typen. Die nennt man auch Antigentests. Das darf man nicht verwechseln mit Antikörpertests. Antikörpertests, die zeigen, ob man vor mehreren Wochen, also vor längerer Zeit, sich mal mit Corona infiziert hatte. Um zu sehen, ob man jetzt gerade ansteckend ist, da setzt man eben diesen bekannten PCR-Test ein oder diese Schnell- oder auch Antigen-Tests. Und die werden zum Teil jetzt gerade noch getestet darauf, wie gut sie sind, also wie genau sie sind. Denn wenn so ein Test häufig Fehler macht, also sagen wir mal, jeder zweite von diesen Tests gibt ein falsches Ergebnis, dann bringt das natürlich nichts, ne? Dann gibt das keine große Sicherheit. Man muss sagen, es gibt jetzt eine neue Studie zu diesen Schnelltests und die hat ganz gute Ergebnisse gebracht. Die sind nicht ganz so gut wie der PCR-Test, aber sie sind doch ziemlich gut und sie sind dafür schneller, was ja sehr wichtig sein kann, und billiger. Trotzdem glaube ich nicht, dass diese Tests in den kommenden Wochen es möglich machen, dass Kinos, Kneipen und Fitnessstudios wieder öffnen.
Warum bist du da so skeptisch?
Also einmal, weil man den Test nicht alleine durchführen kann. Es ist vorgeschrieben, dass der von einem Menschen mit gewissem medizinischem Wissen durchgeführt wird, damit der Abstrich richtig gemacht wird. Und auch damit der den Abstrich macht, sich dabei nicht ansteckt. Das ist nämlich ein erhöhtes Risiko. Aber der Hauptgrund, warum ein Schnelltest erstmal kein Kino öffnen wird, meiner Meinung nach, das ist die Kapazität schlichtweg.
Du meinst, es gibt zu wenige davon?
Ja, genau. Also zu wenige, um jetzt auch Gaststätten, Kinos und Theater damit zu versorgen. Es ist so, dass an erster Stelle, das wurde auch so gesagt von der Bundesregierung, stehen dann nämlich Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, eventuell Schulen oder Kitas. Dass man dort mit Schnelltests Besucher testet, bevor man sie reinlässt. Oder auch einmal die Woche das Personal testet, um eine Infektion schnell zu erkennen. Oder dass man im Krankenhaus neue Patienten testet, wenn die gerade aufgenommen werden, um dann schnell entscheiden zu können, müssen die jetzt auf die Covid-19-Station, müssen wir die von den anderen Patienten trennen oder besteht da keine Gefahr. Das sind alles Sachen, die stehen auf der Prioritätenliste ganz oben. Und ich weiß nicht, ob da noch genug übrig bleiben wird für Kinos und Theater.
Christina Sartori, Medizinjournalistin, mit einer Einschätzung zum Thema Schnelltests und seinem Update in Sachen Immunität, nachdem man Covid-19 hatte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Morgen, da ist Samstag, der 31. Oktober, Halloween, und Halloween läuft natürlich dieses Jahr ganz anders ab. Weniger Trick-or-Treat, wahrscheinlich weniger verkleiden und eben auch nicht anschellen und Süßigkeiten verlangen. Dieses Jahr in der Pandemie ist einiges anders. Wir wollen aber trotzdem, dass ihr diesen Tag genießt und auch das Ganze drumherum. Und deshalb hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporter Timo Nikolas heute mal mit der Wissenschaft beschäftigt, die sich Monster und alles Gruselige anschaut. Denn die Frage sollte ja wirklich geklärt sein, was hilft eigentlich wirklich gegen Vampire und Untote?
Vampires do exist.
Nein. Wir wissen ja alle, dass es Vampire nicht in Wirklichkeit gibt, oder?
I don't want to hear anything about I don't believe in vampires. Because I don't fucking believe in vampires. But I believe in my own two eyes. And what I saw is fucking vampires.
Okay, wenn ich mich jetzt also rein theoretisch natürlich nur trotzdem schützen möchte vor Vampiren, was könnte ich tun?
Knoblauch hilft gegen vielerlei.
Knoblauch als Schutz gegen Vampire hat eine lange Tradition. Sein Ursprung könnte es bei griechischen Hirten haben, das sagt zumindest Dacre Stoker in einem Interview mit der Website Historical Horns. Er ist der Großgroßneffe von Bram Stoker, dem Autoren des Romans Dracula.
The Greek farmers would place it around their campsites when they were protecting their sheep and their goat from incoming wolves. And so the wolves, being a creature of the night, being repelled by garlic, and wolves and vampires got very closely connected in mythology.
Da Wölfe Kreaturen der Nacht sind, waren sie in der Mythologie eng verbunden mit Vampiren. So könnte Knoblauch als Schutz auf dem Papier übergesprungen sein. Aber zwei norwegische Forschende haben 1994 eine Studie veröffentlicht mit dem Titel Schützt Knoblauch gegen Vampire? In Ermangelung echter Vampire haben sie ihre Experimente mit Blutegeln durchgeführt. Die Forschenden haben die Tiere vor die Wahl gestellt, sich entweder an eine normale menschliche Hand zu saugen oder an eine, die davor mit Knoblauch eingerieben wurde. 2/3 der Egel saugten sich lieber an der Knoblauchhand fest. Und nicht nur das, die Egel brauchten im Schnitt nur 15 Sekunden, um sich in die Knoblauchhand zu beißen, jedoch 45 Sekunden, um sich an der normalen Hand festzusaugen. Ein weiteres Problem an Halloween sind natürlich Zombies. Gegen die Invasion der sabbelnden Untoten können wir uns aber ganz gut schützen, indem wir 3 einfache Regeln beachten.
Und? Wie sieht der Plan aus?
Nicht durch die Stadt fahren und nach Freunden oder Liebsten suchen, dabei stirbt man ganz gerne mal.
Warum müssen wir denn auch zu Liz?
Ist einfach so. Sie hat dich abserviert.
Na und? Ich muss wissen, ob es ihr gut geht.
Wieso?
Weil ich sie liebe, Ed.
Besser ist es, vorab einen Treffpunkt für den Ernstfall auszumachen. Am besten irgendwo außerhalb, denn eine Stadt voller Menschen ist für einen Zombie sowas wie eine Schweinemast für uns. Viel Essen auf kleinem Raum.
Of chaos on the motorways as thousands of people attempt to flee the cities. The M1, the M3, M4, M6.
Bei einer Zombie-Attacke sind die Straßen sicher verstopft. Sprit bald knapp. Deshalb ist es besser, ein Fahrrad zu nehmen. Das ist leise, wendig und trotzdem schnell. Und Zombies sind langsam. Egal, was manche Filme uns weismachen wollen, sagt der selbsternannte Zombiejäger Frank Hartmann, der Survival-Kurse für die Apokalypse anbietet.
Das Problem ist, dass durch den populären Hype, der da stattfindet, immer wieder Spielarten erfunden werden. Der schnelle Zombie, der intelligente Zombie und so, der den Leuten natürlich noch mehr Angst macht. Aber also vom biologischen Standpunkt aus wird es keine Entwicklung geben. Der Zombie wird langsam und schlurfend bleiben. Das ist ein Glück, weil er uns natürlich die Bekämpfung einfacher macht.
Amerikanische Neurowissenschaftler sind 2014 der Frage nachgegangen, wie die Gehirne der Untoten wohl ticken. Sie kommen zu dem Schluss, weil die Monster zielgerichtet auf ihre Opfer zusteuern, sind die für Bewegungsabläufe wichtigen Bereiche in der Großhirnrinde weitestgehend intakt. Doch aus dem schwerfälligen Schritt und den starren Bewegungen schließen sie, dass das Kleinhirn nicht mehr richtig funktioniert. Wer Zombies also ausschalten will, sollte die Großhirnrinde ins Visier nehmen, dann bleiben die Untoten vielleicht einfach stehen.
Ich werde euch alle töten!
Dann wären da noch die Clowns.
Haha, ich treibe euch in den Wahnsinn und dann werde ich euch alle töten!
Eigentlich ja sympathische, tollpatschige Typen, aber wenn wir mal ehrlich sind, finden wir Clowns auch irgendwie creepy. 2 amerikanische Psychologen haben 2015 festgestellt, das liegt daran, dass wir ihre Mimik so schwer deuten können und ihr eigenartiges Lächeln erhöhe den Gruselfaktor ebenfalls, sagen die Forschenden. Aber nicht für alle. Kinder finden Clowns eher nicht gruselig, sondern toll. Hier zeigen Studien, dass gerade im Krankenhaus Clowns zur Genesung beitragen können. Vielleicht fängt das Gruseln auch erst dann an, wenn wir alt genug sind, um Filme mit den nicht so netten Clowns zu sehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist Weltspartag, ja, aber das ist eher so eine Tröte, die nach unten abknickt, als Konfetti in der Luft, denn nennenswerte Zinsen aufs Ersparte gibt's ja schon lange nicht mehr. Dem Klischee nach haben Frauen noch weniger Lust auf Finanzfragen als Männer, dabei sollten auch die sich unbedingt um die eigene Vorsorge kümmern, sagt zumindest Claudia Müller, Finanzexpertin und Gründerin des Female Finance Forums und jetzt bei mir am Telefon. Schönen guten Abend, Frau Müller.
Hallo und guten Abend.
Warum ist es Ihnen so wichtig, die Themen Finanzen, Vorsorge vor allem für Frauen zu vermitteln?
Also generell ist das Thema für alle wichtig. Mhm. Und in Deutschland hat niemand Ahnung von Finanzen. Auch Männer nicht, das mal vorweg.
Okay.
Das heißt, es ist mir auch ein Herzensanliegen, das Thema ganz generell zu verbreitern. Aber für uns Frauen ist es einfach so, dass wir zum einen andere Lebensrealitäten haben als Männer. Das heißt, wir sind diejenigen, die zwangsläufig die Kinder zur Welt bringen, die deswegen häufiger Pausen haben in der Erwerbsbiografie, wie man so schön sagt, also Elternzeit nehmen, dann auch die Angehörigen pflegen, insgesamt das niedrigere Durchschnittseinkommen haben. Und das summiert sich alles auf, dass wir einfach weniger Geld im Alltag haben, deswegen weniger sparen, weniger investieren und deswegen am Ende des Lebens häufiger einfach weniger Geld zur Verfügung haben.
Bevor Sie mir jetzt sagen, wie man das lösen kann, würde ich trotzdem noch mal nachfragen wollen, warum wir in Deutschland nicht uns mit Finanzen auskennen.
Das ist eine hervorragende Frage. Ich weiß es auch nicht. Wir haben zum einen ein wahnsinniges gesellschaftliches Tabu. Ja. Über Geld spricht man nicht. Geld verdirbt den Charakter. Ja. Ganz viele negative Glaubenssätze. Und außerdem ist es auch so, wir sind es gewohnt aus der Vergangenheit, dass der Staat für die Rente gesorgt hat. Das heißt, alles, was wir zusätzlich noch gemacht haben, war sozusagen das Sahnehäubchen, aber für die Grundlagen hat es gereicht. Das hat sich in den letzten Jahren verändert. Es wird von uns erwartet, dass wir auch privat vorsorgen, damit es später mal reicht. Das wird uns aber in der Deutlichkeit selten erzählt, geschweige denn beigebracht, wie das geht. Also ich plädiere auch für ein Schulfach allgemeine Lebensfähigkeit, ja, wo wir dann bitte auch die Finanzen mit drin haben. Ja, die Geldanlage, Versicherung, ja, Steuern. Genau.
Was empfehlen Sie denn jetzt, sagen wir mal, Frauen zwischen 20 und 30, wie sollten die mit dem Thema umgehen?
Also erstmal mit Mut und mit Selbstbewusstsein. Es ist nämlich tatsächlich so, dass Frauen letztendlich die besseren Investorinnen sind, wenn wir einmal anfangen, uns damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und das heißt, dieses ganze Klischee von wegen Mädchen können kein Mathe, Geld ist Männersache, ist total überholt. Mhm. Wir können mindestens genauso gut Geld wie die Männer. Und es ist einfach nur wichtig, anzufangen und sich dann einen kleinen Plan zu machen. Erstmal irgendwie einen gewissen Notgroschen aufbauen und dann sich damit auseinanderzusetzen, welche Geldanlage passt für mich persönlich, mhm, und wie mache ich das? Und da auch wirklich, Geldanlage ist überhaupt nicht schwierig. Es wird uns gerne vorgegaukelt, aber ist es nicht.
Wenn Sie sagen, Frauen sind die besseren Investoren, dann höre ich so ein bisschen raus, dass Sie eher plädieren für investieren als für sparen.
Richtig. Richtig. Sparen war mal nett irgendwann, aber inzwischen, also Sie haben es ja am Anfang gesagt, es gibt keine Zinsen mehr und das heißt, das reicht nicht. Und einfach mal so, um das ein bisschen plakativ zu machen, wenn ich sage, ich bin jetzt vielleicht Anfang 20 noch in der Ausbildung, ich habe nicht viel, aber 10 Euro im Monat spare ich. Mhm. Wenn ich das 40 Jahre lang mache, dann habe ich am Ende 3.300 Euro. Mhm. Wenn ich dieselben 10 Euro investiere, zum Beispiel in einen Aktienfonds und dafür 5% Rendite bekomme, dann habe ich nach denselben 40 Jahren 11.400 Euro, also fast das Vierfache. Mhm. Und das ist der Grund, weshalb es so wichtig ist, zu investieren statt zu sparen. Mhm. Denn wenn ich dasselbe Endziel nach 20 Jahren bekommen wollte, dann müsste ich fast 30 Euro im Monat investieren. Das heißt, ich müsste meine Anstrengungen verdreifachen, um sozusagen die Zeit zu halbieren. Also beim Investieren ist es wirklich so, dass, also Zeit ist Geld, sagt man ja. Und da ist einfach die Dauer der entscheidende Faktor und nicht so sehr das, was ich mache.
Was raten Sie denn jetzt so bei der Planung? Also wenn man jetzt sagt, okay, man sollte vielleicht irgendwie, wenn man Mutterschutz geht oder vielleicht eine Zeit hat, wo man Verdienst ein bisschen ausfällt, was raten Sie dann für eine clevere, ja, Vorsorge?
Unbedingt, also so ein bisschen planen. Es ist ja meistens so, dass ein Kind einen gewissen Vorlauf hat, mindestens 9 Monate, da kann ich mich drauf einstellen. Und dass ein Kind auch hoffentlich 2 Eltern hat, die sich darum kümmern. Mhm. Das heißt, da auch den Vater ganz klar mit in die Verantwortung nehmen. Denn was wir vergessen ist, dass in der Zeit, in der wir nur in Teilzeit beispielsweise arbeiten gehen, bekommen wir auch nur Teilzeit Rentenpunkte. Das heißt, nur weil wir uns vielleicht im Hier und Jetzt als Familie es leisten können, dass einer der beiden in Teilzeit erwerbstätig ist, heißt das nicht, dass dann jeder einzelne Partner sich das später auch im Alter leisten kann. Das heißt, ganz konkret wirklich darüber reden, was ist dein Geld, was ist mein Geld, was ist unser Geld? Und da, also eigentlich ist alles Geld unser Geld, denn der eine arbeitet im Job und der andere zu Hause. Und beides sollte entsprechend honoriert werden, auch finanziell.
Absolut.
Und dann auch darüber reden, was machen wir für den Fall, dass es irgendwie mal schief geht oder so mit uns. Wie können wir uns dann gegenseitig absichern?
Also den Mut, einfach mal Dinge konkret anzusprechen, auch bei diesem Thema. Claudia Müller, ganz lieben Dank, Finanzexpertin und Gründerin des Female Finance Forums, heute am Weltspartag. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, dieses Mal ist das vermutlich kein Problem, nächste Woche Mittwoch verschlafen auf die Arbeit zu gehen. Das fällt nämlich im Homeoffice nicht so auf, dass man die ganze Nacht wach war und sich die US-Wahl angeschaut hat. Wir machen euch heute schon mal fit und schauen auf Die Wahlbeteiligung, die könnte nämlich sehr, sehr hoch sein, vor allem bei dem 18- bis 29-Jährigen und damit auch mitentscheidend. Doris Simon ist unsere Korrespondentin in Washington. Doris, sind denn die vielen jungen Wähler ein Vorteil für Biden oder für Trump?
Nein, das ist ganz klar ein Vorteil von Biden, egal wo sie in den USA leben. Junge Wähler in der Altersgruppe bis 30 Jahre sagen überwiegend, sie werden für die Demokraten stimmen und sie werden auch in großer Zahl für die Demokraten stimmen. Und es geht da wirklich um viel. Wenn man sich so einen Staat zum Beispiel anschaut wie Texas, der eigentlich ein urrepublikanischer Staat ist seit bald 30 Jahren, da gibt es inzwischen so viel jüngere Wähler und neue Wähler, dass die Wahlforscher sehr unsicher sind. Es gibt immer noch einen hauchdünnen kleinen Vorsprung der Republikaner, aber niemand traut sich wirklich genau zu sagen, dass sie es auch diesmal packen werden, weil man eben gar nicht weiß, wie sehr diese jüngeren, neuen, neu dazugekommenen Wähler da die Dinge verändern werden und eben rund um die Universitätsstädte, selbst in so einem urkonservativen Land wie Texas, sieht es eben ganz anders aus durch die jungen Leute, zum Beispiel Studenten, aber nicht nur.
Was sagen die Zahlen denn allgemein, wenn wir uns nicht nur die junge Gruppe anschauen, sondern die gesamten Zahlen? Wer führt aktuell in den Umfragewerten? Das ist eher Trump oder eher Biden?
Wenn das ist wirklich stabil und das ist jetzt stabil nicht nur seit Wochen, sondern seit Monaten. Joe Biden, der Demokrat, führt mit Zahlen aus der New York Times von heute aggregiert alle Umfragen, die im Augenblick auf dem Markt sind, mit 9% vor Donald Trump. Und weil man ja versucht, ständig zu lernen aus dem, was man 2016 falsch gemacht hat, auch die Wahlforscher, auch viele Journalisten, gibt es immer so eine Spalte, die dahinter steht, zum Beispiel in der New York Times, aber auch an vielen anderen Stellen. Wenn man so falsch kalkulieren würde wie 2016 bei den Vorhersagen, wie viel wären es denn dann noch? Naja, dann wären es immer noch 7% Biden vor Trump. In den einzelnen Staaten verändert sich das. Man guckt natürlich vor allem auf die sogenannten Swing States, wo wirklich teilweise die Kandidaten ganz eng beieinander liegen. Aber auch da einmal schnell runtergerasselt. New Hampshire, Wisconsin, Minnesota, Michigan, der entscheidende Bezirk in Nebraska. Ganz klar Biden vor. Wenn ich ganz klar sage, sind das Werte zwischen 12% und 7%. Aber auch in Pennsylvania zum Beispiel 6. Florida ist so neck an neck, also ganz eng, und ganz eng ist auch Iowa.
Das letzte Wochenende vor der Wahl steht an. Wir haben Halloween. Was haben Trump und Biden jetzt noch vor auf den letzten Metern?
Die haben einen absoluten, absoluten Reisemarathon absolvieren die in diesen Tagen. Waren beide gestern in Tampa, Florida. Florida, sagte ich gerade, total umkämpft. Heute sind sie alle beide im Midwest. Trump, weil es so schlecht für ihn aussieht, Biden, weil er nicht den Fehler von Hillary Clinton wiederholen will, dass er sich gar nicht um die da oben kümmert im Norden, nach dem Motto, die habe ich sowieso, die frühere blaue Wand, die Donald Trump ja vor 4 Jahren gewonnen hat. Deswegen ist er da nochmal, aber weil Florida so wichtig ist, wenn er Florida gewinnen würde, Biden, wäre die Sache sofort entschieden, schickt er da seine Frau hin am Samstag und Sonntag, und Trump hat seinen Sohn Eric dorthin geschickt.
Viele Beobachter fürchten gewalttätige Ausschreitungen im Umfeld der Wahl. US-Einzelhandelskonzern Walmart, haben wir gehört, hat auch jetzt Schusswaffen und Munition aus den Regalen geräumt. Wie aufgeladen empfindest du gerade die Situation in den Staaten?
Das lässt sich von hier aus Washington im direkten Erleben nicht wirklich sagen. Ich war neulich am Wochenende unterwegs mit dem Fahrrad auf dem Land in Virginia. Die Leute sind angespannt. Die Berichte, wie du schon sagst, sagen alle dasselbe. Es werden wahnsinnig viele Waffen gebunkert. Ob die jetzt auch gekauft werden, damit man sie einsetzt, ist eine zweite Frage. Es wird sicher an einigen Stellen, wird es sicher zu Gewalt kommen. Ich hatte eben noch ein Gespräch mit einem bekannten schwarzen Aktivisten und Sportsoziologen, der sagte, ja, das wird passieren. Auf der anderen Seite geht er davon aus, so was die USA hätten, eine Art unzivilisierte Reaktion oft auf Vorgänge, aber sie seien auch in der Lage, das wieder in den Griff zu kriegen. Und diese Hoffnung haben hier viele. Ja, es wird sicher was passieren, aber es wird hoffentlich nicht bürgerkriegsähnlich werden.
Hoffen wir mal, dass es friedlich bleibt. Doris Simon, unsere Korrespondentin aus Washington, mit einer Einschätzung. Das letzte Wochenende vor der US-Wahl steht an. Dienstag ist Wahltag.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Klar, diese Pandemie, die macht vielen von uns Angst, gerade Menschen, die zur Risikogruppe gehören. Aber wie ist es aktuell für Leute, die ohne Pandemie schon sehr tief in sich reinhören, sensibel sind und Angst vor Krankheiten haben? Hypochonder. Andreas Wenderoth bezeichnet sich selbst als Hypochonder. Ich habe heute mit ihm gesprochen und wollte erstmal wissen, wie sein Alltag vor der Corona-Pandemie aussah.
Naja, ich war vor Corona war ich ein, ich sag mal, ein periodischer Hypochonder. Ich denke, dass ich im Sommer ein relativ entspannter Mensch bin. Aber immer wenn so Erkältungszeit, Grippezeit beginnt, Spätherbst, Winter, schalte ich meinen Modus komplett um und fahre soziale Kontakte, na, vielleicht nicht auf null, aber doch sehr weit runter. Sehr zum Leidwesen meiner Frau, die Rheinländerin ist und ganz andere Bedürfnisse da hat als ich.
Okay. Und ist aus dieser periodischen Hypochonder-Art denn jetzt ein Dauerhypochonder geworden?
Naja, es ist so, dass mir die Gesellschaft ja jetzt fast ein Stück entgegenkommt. Denn bisher war ich, glaube ich, Avantgarde, wenn ich im Winter irgendwie eine Maske in der U-Bahn trug oder mein Desinfektionsmittel in Täschchen dabei hatte. Und jetzt ist das absolute Mainstream. Das macht ja jeder. Insofern habe ich natürlich einen Teil meiner Besonderheit jetzt verloren, womit ich ganz gut leben kann.
Das klingt jetzt sehr, sehr positiv bei dir.
Jetzt mal jenseits von Koketterie ist es natürlich, hat es einen sehr ernsten Kern und ich kann nicht sagen, dass das Leben gerade besonders amüsant ist. Also auch ich brauche natürlich gewisse soziale Kontakte und vermisse das, dass ich nicht ab und zu ins Konzert gehen kann. Aber ich glaube, dass ich insgesamt weniger Probleme damit habe als Leute, die normalerweise in ihrem Leben nicht mit diesen Ängsten konfrontiert sind.
Hast du denn irgendwas anders gemacht jetzt in der Pandemie? Sagen wir mal, wäschst du öfter deine Hände jetzt oder gehst du gar nicht mehr einen Arztbesuch, Desinfektionsmittel gekauft?
Naja, es gibt bei den Hypochondern gibt es zwei Grundrichtungen. Die eine, die geht in Richtung Bestätigung und die andere Vermeidung. Und ich bin doch ein großer Vermeider, dass ich also auch zurzeit Arztbesuche komplett vermeide. Ja, also ich versuche mich antizyklisch zu verhalten. Wenn ich einkaufen muss, dann mache ich das zu einer Zeit, wo dort andere Leute kaum vertreten sind, also sprich ganz früh morgens. Ja? Mhm. Und wenn ich mich treffen will mit Freunden oder muss oder berufliche Kontakte irgendwie pflegen, dann schlage ich einen Spaziergang vor. Mhm. Oder bisher war es ja auch einigermaßen warm, das Wetter, da konnte man sich draußen hinsetzen, das mache ich dann schon. Mhm. Nur ich setze mich jetzt garantiert nicht irgendwo in ein Restaurant, das tue ich nicht. Und da gibt es Leute auch in meinem Umfeld, die das schon durchaus anders sehen und da einigt man sich dann nicht immer.
Weißt du denn, womit das alles zu tun hat? Also warum du zum Beispiel stärker in dich reinhörst oder sagen wir mal mehr Vorbehalte gegenüber dem Krankwerden hast?
Ich glaube, bei mir ist die Ableitung relativ einfach. Ich war als Kind, Jugendlicher sehr viel krank. Ich hatte 3-4 Jahre eine ungeklärte Infektionskrankheit, so im Alter von 15 Jahren. Und das macht natürlich was mit dem Menschen. Mhm. Ich habe mich damals in dieser Zeit recht verloren gefühlt. Und dieses Verlorenheitsgefühl hat sich dann in eine Angst umgesetzt oder ein prinzipielles Misstrauen, wenn irgendetwas Virales in der Luft liegt. Und das ist jetzt natürlich gerade sozusagen dann meine Kernzeit.
Ja. Hast du das versucht, mit dir selbst zu lösen? Oder wie bist du damit umgegangen?
Naja, bis zu einem gewissen Grad hatte ich immer den Eindruck, dass das ja so ein unterhaltender Partybeitrag sein kann, wenn man über seine Verschrobenheit da referiert. Aber davon bin ich jetzt eigentlich weg, um offen zu sprechen. Ich habe vor kurzem angefangen mit einer Verhaltenstherapie. Das ist das Mittel der Wahl bei einer Hypochondrie, die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie. Mhm. Nun ist das natürlich keine ideale Zeit, um damit anzufangen, denn eine solche Therapie arbeitet mit dem Mittel der sogenannten Exposition. Das heißt, früher nannte man das Konfrontationstherapie. Also man wird konfrontiert mit dem, was einem Angst macht. Ja. Nun ist es relativ schwierig, mich jetzt in eine Menschenmenge von 1000 Leuten ohne Maske zu werfen. Das wäre dann, ne, das wäre ja auch unvernünftig. Deshalb haben wir da ein paar Schwierigkeiten jetzt, diese Therapie so in einen Zustand zu bringen, wo wir beide was davon haben. Einfach, weil die Grundsituation ist schwer und wir haben es ja in dem Fall, ich glaube, das kann ich sagen, ohne als vermessen zu gelten, nicht nur mit irgendeiner unbegründeten Angst zu tun. Die ist ja relativ real. Ja.
Aber ich finde das beeindruckend, das höre ich so aus dem Gespräch raus, dass du relativ abgeklärt wirkst, beziehungsweise dass du einen Mechanismus für dich gefunden hast, dass es nicht noch stärker wird jetzt, weil wir eine ganz andere Ausgangslage haben mit einer Pandemie.
Das ist so und ich beobachte mich da mit Interesse auch selbst. Ja. Ich glaube, dass das nicht unvernünftig ist, was ich tue. Und ich würde mir im Gegenteil wünschen, dass ein paar mehr Leute vielleicht dem folgen, was sich zurzeit gebietet, aus meiner Sicht zumindest. Ja.
Beeindruckende Haltung auf jeden Fall und ein bisschen das Beispiel, dass manchmal Minus und Minus auch Plus gibt. Der Journalist Andreas Wenderoth hat übrigens auch das Buch darüber geschrieben, über seine Krankheit, wenn man so möchte. Nur weil ich Hypochonder bin, heißt das ja nicht, dass ich nichts habe. Ganz lieben Dank, Andreas, fürs Gespräch.
Gerne, ja. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.